Herzlich willkommen zu Handel im Ohr, dem Podcast der Marken Baustoffmarkt und Baumarktmanager zu den Themen und Aufgaben des Baustofffachhandels und DIY-Einzelhandels.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel im Ohr mit Monika Verspohl und
Markus Hovest.
Unser heutiges Thema ist eines der drängendsten in der Branche, der Fachkräftemangel. Wir haben heute Herrn König von der Unternehmensberatung Prodatio zu Gast und Fritz Trott von Zenjob. Herr Trott, könnten Sie sich kurz vorstellen?
Gern. Wir sind vor etwas mehr als zehn Jahren gestartet in Berlin. Zenjob ist eine Plattform für Zeitarbeit. Wir verbinden Studierende mit Unternehmen aus dem Handel, sowohl dem Einzelhandel im Bereich Lebensmittel als auch dem weiteren Einzelhandel und der Logistik und der Gastronomie. Wir haben über die 10 Jahre diese Plattform aufgebaut und alle Schritte der Arbeitnehmerüberlassung nach und nach automatisiert und digitalisiert. Dadurch bringen wir in den Markt Transparenz, dadurch bringen wir aber natürlich auch Flexibilität und Geschwindigkeit und Qualität und sind mittlerweile deutschlandweit im Einsatz. Und ich freue mich, heute dabei zu sein.
Herr König, wenn Sie sich auch noch kurz vorstellen würden.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Matthias König. Ich bin Unternehmensberater und betreibe eine Unternehmensberatungsboutique im Umfeld der Bauindustrie. Beschäftige mich sehr stark mit Transformation und Restrukturierung. Besonderes Feld dabei ist die Nachfolgetransformation und Restrukturierung bis IDW S6 und S11. Dann ist ein weiteres Steckenpferd von mir die Unternehmensexzellenz in ihren verschiedenen Ausprägungen. Und der besondere Ansatz bei mir ist, dass ich nicht nur Konzepte erstelle, wie man Dinge besser machen kann, sondern dass ich auch meinen Mandanten behilflich bin, das in der Praxis tatsächlich auch erfolgreich umzusetzen. Ich selbst blicke auf mehr als 25 Jahre CEO-Karriere zurück in der Bauzulieferindustrie, kenne also die Facetten der Branche sowohl aus der Herstellerperspektive als auch aus der Handelsperspektive. Ja, und freue mich, heute hier zu sein.
Ja, dann starten wir, Herr Trott, mal mit der ersten Frage. Wir hatten ja ein Vorgespräch, darin sagten Sie, Feuerlöscher reicht nicht. Was genau meinten Sie damit? Können Sie das vielleicht mal genauer erklären?
Gern. Grundsätzlich sprechen wir bei uns in der Branche immer wieder von Unternehmen, die in Not sind, denen Personal fehlt, die Engpässe haben. Und wie wir vor 10 Jahren angefangen haben, hat uns das mit am meisten eigentlich bewegt und motiviert. Das heißt, wir haben Digitalisierung und Plattformen erlebt in anderen Bereichen. Man denkt an Uber oder Airbnb. Wir haben uns gefragt, wie sieht es eigentlich in der Arbeitswelt aus? Es gibt natürlich diese sogenannten Jobboards, wo Unternehmen oder auf denen Unternehmen Stellen oder offene Stellen, Vakanzen posten können und Kandidatinnen und Kandidaten sich bewerben können. Das ist allerdings keine Lösung, die wirklich Personal auf die Fläche bringt morgen. Und das ist auch für Arbeitnehmer keine Lösung, morgen Geld zu verdienen. Und wir haben uns dann gefragt, wie wäre das eigentlich und was müsste eigentlich passieren, damit Unternehmen mit einem Knopfdruck Personal auf die Fläche bekommen, um Arbeiten zu verrichten. Sei das Urlaub, Krankheit, aber auch sogenannte saisonale Bedarfe oder kurzfristige Bedarfe abzudecken. Und dann sind wir auf den Bereich der Zeitarbeit gestoßen. Wir haben dann festgestellt, Zeitarbeit ist eine Lösung, die es schon lange am Markt gibt. Die Flexibilität, die aber heute von Unternehmen gefordert wird und der Kostendruck, den Unternehmen heute haben, der ist nur noch ganz schwer abzudecken. Und das war für uns dann der Startschuss von Zenjob. Dadurch, dass wir die Technologie gebaut haben, sind wir enorm schnell geworden, deutlich schneller als viele Unternehmen oder Kunden das erwartet haben. Und so kam es vor allen Dingen zu diesem sogenannten Feuerlöscher-Einsatz. Sprich, ich habe heute Abend eine Veranstaltung und mir sind 5 Kellner ausgefallen. Oder ich habe morgen Samstag, es ist Frühling und mein Baumarkt explodiert. Ich brauche kurzfristig 10 Kassenkräfte. Dann drücken unsere Kunden auf den Knopf und wir schicken morgen früh die eingearbeiteten Kassenkräfte. Das funktioniert super. Das ist dieser Feuerlöscherfall. Tatsächlich ist es aber so, dass die Unternehmen über das Feuerlöschen hinaus regelmäßig eigentlich durchgehend zu kämpfen haben, Personal zu finden, Personal zu halten. Ganz oft ist die Belegschaft total dünn. Es müssen Überstunden gemacht werden. Die Leitung muss mit anpacken. Es reicht an allen Ecken und Enden nicht. Und wir haben dann gelernt, dass wir eben über das Feuerlöschen hinaus auch regelmäßig Personal zur Verfügung stellen können und kommen da oder hören da sehr, sehr viel Zuspruch. Und ganz oft nutzen uns Unternehmen eingangs mit diesem Feuerlöschfall und dann sind wir aber sehr, sehr oft regelmäßig zur Stelle.
Genau. Das heißt, aus dem Knopfdruck entsteht plötzlich also quasi eine Erweiterung der Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstehe. Ist es dann so, dass der Anspruch, den dann eben halt Baumärkte beispielsweise haben, dass sie eben halt nicht nur diese saisonalen Spitzen oder dergleichen abdecken können, sondern eben halt auch an Mitarbeitenden gewinnen können, der für mehr einsetzbar wäre, sodass das auch möglich ist?
Das ist richtig. Da gibt es zwei entscheidende Punkte. Das eine ist, die Mitarbeiter, die wir schicken wir regelmäßig und je regelmäßiger die kommen, umso produktiver sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind im Zweifel auch vielseitiger einsetzbar. Wir machen Schulungen an der Kasse, wir machen Schulungen in verschiedensten Bereichen, manchmal ist zum Beispiel auch Ausrüstung wichtig und dergleichen. Und das ist der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich andere freisetzen. Sprich, ich kann die eigenen Mitarbeiter anders einsetzen und beispielsweise Hilfstätigkeiten oder zusätzliche Aufgaben an die Zenjobber abgeben. Das ermöglicht einer Filialleitung oder einem Standort deutlich mehr Spielraum. Ganz oft geht das auch um die Randzeiten, ganz oft geht es um die Brückentage, um die Urlaubszeiten. Aber auch im Alltag ist es oft so, dass vielleicht morgens die Anlieferung ist. Da muss eine Person sich um die Anlieferung kümmern, obwohl vielleicht gerade ganz andere Themen auf der Uhr stehen. Es gibt Flexibilität und vor allen Dingen entlastet das natürlich die Stammbelegschaft.
Ich verstehe das richtig, dass das ausschließlich digital läuft. Also wir haben hier keine persönlichen Kontakte im Vorfeld. Das ist tatsächlich rein digital. Oder gibt es noch klassische Kontaktaufnahmen zwischen Einzelhandel und dem möglichen Bewerber?
Die Bewerber und Bewerberinnen, die melden sich bei Zenjob über die App an. Die werden dann auch über die App qualifiziert. Da gibt es mehrere Stufen. Das hängt auch stark von den Jobtypen ab. Es gibt beispielsweise Überprüfungen von dem Führerschein oder Deutschkenntnisse und andere. Und dann gibt es kundenspezifische Prüfungen, die wir machen im Vorfeld und auch Trainings. Etwa die Bedienung einer Kasse, die ist anders im Supermarkt als im Baumarkt beispielsweise. Und selbst da unterscheidet sich das in der Regel nach Player. Und der erste Job, der erste Arbeitseinsatz ist natürlich für uns enorm wichtig. Wir prüfen die Qualität. Das fängt damit an, erscheint man überhaupt? Zweitens, erscheint man pünktlich? Und drittens, wie gibt man sich an seinem ersten Arbeitstag? Wir arbeiten da mit wir überprüfen genau über mehrere Bereiche die Qualität. Man kennt das von Ratings und Sternebewertungen, um sicherzustellen, dass wir gegenüber unseren Kunden zuverlässiger Partner sind und dann auch diese Partnerschaft ausbauen. Das heißt, auch da geht es dann für uns darum, sind diese Zenjobber nach ihrem ersten Arbeitseinsatz gut bewertet? Dann interessiert uns natürlich, möchte die bestimmte Filiale denn diese Zenjobber wiedersehen? Wir bauen dann Pools auf. Wir stellen sicher, dass wir, es ist so ein bisschen squaring the circle, ja. Also wie schafft man es, beiden Seiten ein hohes Maß an Flexibilität zu geben und gleichzeitig möglichst viel Sicherheit und Planbarkeit zu geben? Sprich, im Baumarktbereich gibt es das sehr saisonale Frühlingsgeschäft. Und wenn dann die Sonne kommt und der Samstag, wird die Bude eingerannt, dann möchte jeder Baumarkt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da haben, die schon eingearbeitet sind. Aber vorher ja nicht. Das heißt, wir müssen wir es schaffen, dass wir in Anführungsstrichen liquide sind und geschulte Mitarbeiterinnen, geschulte Mitarbeiter von jetzt auf gleich zu Hunderten oder Tausenden in die Filialen schicken. Und da ist uns natürlich, das schaffen wir nur durch Technologie. Wir setzen KI ein und wir nutzen ja alle uns verfügbaren Hebel und Mechanismen, um da auch zuverlässig liefern zu können.
Wie stark wird Sendjob genutzt von Baumärkten beispielsweise?
Das ist tatsächlich auch saisonal. Es gibt natürlich eben diese Phasen, wie genannt im Frühling. Es gibt zur Spätsommerzeit auch nochmal so eine Phase, da ist richtig viel Bedarf. Dann gibt es, sehen wir unterschiedlich von Kette zu Kette oder Baumärkten, es gibt mal so Aktionen, es gibt dann so bestimmte, gerade an Wochenenden, so bestimmte Programme, wo wir dann mehr eingesetzt werden. Der Gartenbereich, wo es viel um Bewässerung geht, um Hilfstätigkeiten, aber eben auch, wie gesagt, die Kasse oder Sonderevents. In der Regel sind das die zwei Fälle. Entweder es geht um die Aushilfen zu den saisonalen Spitzen oder es geht um regelmäßige Einsätze, um die Belegschaften zu entlasten, offene Stellen, Urlaub und Krankheit, also längerfristig auszugleichen.
Setzen Sie Sendjobber auch im Baustofffachhandel ein, also wo die Profis Kunden sind und ein gewisser Beratungsbedarf besteht oder auch ein gewisses Wissen vorhanden sein muss?
Wir achten da sehr stark darauf, dass wir nicht zu viel versprechen, beziehungsweise nicht Sendjobber bereitstellen in einem Bereich, wo dann tatsächlich das Unternehmen oder unsere Kundschaft nicht wirklich einen Wert draus ziehen kann. Tatsächlich setzen wir auch in den Bereichen Sendjobber ein. Dann geht es allerdings oft darum, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem Wissen vor Ort zu entlasten, damit die dann sich wirklich mit den Kunden befassen können und unsere Hilfskräfte können dann in Anführungsstrichen die einfache Arbeit machen, was wiederum dann auch von Vorteil ist. Aber da achten wir tatsächlich sehr genau drauf, dass eben dann nicht ein kompletter Anfänger oder jemand ohne Wissen in der Fachabteilung steht und Kunden nicht weiterhelfen kann.
Jetzt kennen Sie die Gen Z sehr gut, weil Sie eine eigene Studie über die Generation erstellt haben. Man hört und liest ja viel, wie die Gen Z so sein soll. Was ist denn bei der Studie herausgekommen?
Ja, also diese Gen Z-Studie machen wir tatsächlich schon seit einigen Jahren. Und wir haben bei uns, wir haben den großen Vorteil, dass wir natürlich Tausende von Studierenden bei uns auf der Plattform haben. Wir haben jeden Monat über 40.000 flexible Schichten in diesen verschiedenen Branchen, die ich genannt habe. Und das gibt uns natürlich immer so einen ganz guten Puls. Und es gibt tatsächlich jedes Jahr immer so ein, zwei Überraschungen, von denen wir sagen, das hätten wir eigentlich so nicht gedacht. Und wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich vermutlich sagen, dass es gibt eine gute Überraschung und eine schlechte Überraschung. Ich glaube, die gute Überraschung ist, das, was der Gen Z wichtig ist, ist nicht die tolle Marke oder das Hochglanzlogo, sondern tatsächlich eine Glaubwürdigkeit durch die Führungskräfte und die so Respekt und Kommunikation in der Führung. Und da haben wir gesehen, das ist nochmal deutlich mehr geworden über die Jahre. Und umgekehrt ist das tatsächlich von der Mehrheit, also 65% der Teilnehmer, die sagen, so die negativste Erfahrung, die sie am Jobmarkt erleben, ist eigentlich dieser mangelnde Respekt und eine recht starke so Top-Down-Kommunikation der Führung. Und wir sehen natürlich, dass die Gen Z, über die wir da so sprechen, das ist eine Generation oder das sind junge Menschen, die natürlich jetzt die letzten Jahre, seitdem sie in der Arbeitswelt sind oder in die Arbeitswelt reinschauen, in Deutschland, Europa, Amerika erleben, die mit einer Menge Konfrontation zusammenhängen und das scheint da auch eine Auswirkung zu haben.
Werbung. Im Baustoff, DIY und Gartenmarkt entscheiden Wissen und Sichtbarkeit über den Erfolg. Baustoffmarkt liefert seit über 50 Jahren relevante News, Analysen und Trends für Entscheider im Baustofffachhandel. Baumarktmanager bringt exklusive Insights aus der DIY- und Gartenbranche, von neuen Konzepten bis zur Digitalisierung. Händler treffen so bessere Entscheidungen, Hersteller finden hier ihre Zielgruppe. Jetzt mehr erfahren und Reichweite sichern auf baustoffmarkt-online.de und baumarktmanager.de, den Social-Media-Kanälen oder in den Printversionen.
Herr König, Sie sind ja auch viel in Kontakt, auch mit jungen Menschen. Welche Eindrücke, Erfahrungen haben Sie da gewonnen?
Also ich sehe das ähnlich wie gerade dargestellt. Das ist im Grundsatz schon so. Man liest natürlich auch anderen Orten verschiedene kritische Aussagen. Ich bin grundsätzlich eigentlich der Meinung, dass man eine Generation weder pauschal negativ noch zu positiv bewerten sollte, sondern jede Generation ist, wie sie ist. Und es ist auch klar, dass jede Generation von der vorhergehenden kritisch bewertet wurde. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. Was bei den jungen Menschen von heute sicherlich neu ist, ist, dass sie in einer anderen Verhandlungssituation sind, weil sie wissen, dass sie gebraucht werden. Sie stoßen in der Regel auf andere Arbeitsmarktbedingungen, als beispielsweise das noch bei uns der Fall war. Ich gehöre der Babyboomer-Generation an, da war das etwas anders. Ich denke auch, dass junge Leute stärker nach Führung fragen, nach Sinn, die fragen nach Entwicklung, nach Flexibilität, die fragen nach Kommunikation. Und ich glaube auch, dass sie weniger Akzeptanz haben für unklare Prozesse, schlechte Organisation, schlechte Führung oder so Aussagen, das haben wir schon immer so gemacht und da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Das ist anders, die sind anders informiert, die sind kritischer, die sind auch offener in vielen Fragen. Das hat auch was mit der Internationalisierung zu tun, die gerade eben beschrieben worden ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Unternehmen müssen darauf reagieren, aber Arbeitsleben ist Arbeitsleben und da gibt es halt bestimmte Kerntugenden, wenn man das so sagen will, wie Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und dergleichen mehr. Die sollten natürlich auch berücksichtigt werden. Es gibt auch Dinge, die nicht verhandelbar sind in Organisationen. Das sollte man auch klar sagen, wo die Grenzen zu setzen sind und wichtig ist, auf Augenhöhe da miteinander zu kommunizieren. Und das bedeutet für beide Seiten, dass man Verantwortung auf der einen Seite bei den jungen Leuten und Erwartung bei den Arbeitgebern vielleicht auf der anderen Seite irgendwie miteinander vernetzen muss. Insgesamt ist aus meiner Sicht da eine große Chance drin. Wenn die Unternehmen es schaffen, das klug zu nutzen, wird daraus kein Generationenkonflikt, sondern es kann einen Modernisierungsschub geben.
Herr König, wie gelingt es denn, aus den unterschiedlichen Generationen, die man im Unternehmen findet, mit ihren diversen Vorstellungen und Bedürfnissen ein gutes Team zu bilden?
Grundsätzlich glaube ich, dass gute Teams sich durchaus auch durch eine gewisse Diversifizierung von, ich sag mal, schwächeren Teams unterscheiden. Und es ist ja mitnichten so, dass man grundsätzlich davon ausgehen muss, dass in einem guten Team alle gleich denken oder gleich arbeiten, sondern es geht darum, Stärken und Schwächen so gut aufeinander abzustimmen, dass daraus eine gemeinsame Arbeit entsteht, eine Teamleistung entsteht und dass man die Unterschiede, die es im Team gibt, produktiv wirksam machen kann. Und so treffen ja in vielen Betrieben erfahrenere Mitarbeiter auf jüngere Mitarbeitende, Quereinsteiger, Teilzeitkräfte und dergleichen mehr. Und man kann es eben durchaus sehr produktivitätsfördernd und kreativitätsfördernd sein, wenn da unterschiedliche Denkrichtungen und Arbeitsstile aufeinander kommen. Es ist aber in jedem Falle immer eine Herausforderung für die Führung. Da merkt man dann eben auch tatsächlich, wie gut Führung dann wirkt oder eben auch nicht. Im Übrigen gibt es dann noch mehrere Punkte, die eine große Rolle spielen. Also es ist tatsächlich so, wenn jüngere Generationen auf ältere Generationen sozusagen treffen, dass man ein paar Basics vielleicht sollte. Eine wichtige Fragestellung ist beispielsweise, was man über klare Leitplanken spricht, über unterschiedliche Bedürfnisse, dass sozusagen die Anforderungen nicht der Beliebigkeit preisgegeben werden, sondern dass man klar definiert, wie sozusagen das Unternehmen tickt, dass man gemeinsame Standards definiert, damit die jungen Leute, die ins Unternehmen kommen, wissen, was sozusagen hier gang und gäbe ist. Dazu zählt auch, dass man bestimmte Werte und Begriffe mal gemeinsam klärt und ein gemeinsames Verständnis dafür aufbaut, was zum Beispiel solche Begriffe anbelangt, was bedeutet Verantwortung im Unternehmen. Aber wie wird kommuniziert? Ja, was versteht man unter Qualität oder wie sichert man die? Was sind Kunden? Ja, also, und welche Bedeutung haben die fürs Unternehmen? Und wie geht man mit Kunden um? Aber auch Grenzen setzt im Sinne dessen, dass man sagt, was ist jetzt verhandelbar, was ist nicht verhandelbar, was sind sozusagen die Basics im Unternehmen, was sind die Grundfeste des Unternehmens, die auch beibehalten werden sollen, wo man auch die Erwartungshaltung hat, dass sich alle anpassen. Und das muss man gemeinsam kommunizieren, herausarbeiten, sodass beide Seiten das gut verstehen und aufeinander da gut zukommen können. Und das setzt aber voraus, dass Unternehmen schon ein gefestigtes Leitbild haben, dass das gut ausgearbeitet ist, dass das kommuniziert ist, dass bekannt ist, wie das also auch in der Praxis umgesetzt wird. Und ja, da möge jeder in seinem eigenen Betrieb mal schauen, wie es damit steht. Nach meiner Erfahrung ist das eine wichtige Basis. Ein zweiter Punkt, der sehr tragend ist in dieser Problematik zwischen den Generationen, ist Respekt, und zwar an beide Seiten. Beide Richtungen. Die Älteren dürfen den Jüngeren nicht vorschnell irgendwelche Klischees oder, ich sag mal, Label zuordnen in Richtung von unreif, vielleicht nicht so intensiv am Arbeiten und mehr in Richtung Work-Life-Balance orientiert oder dergleichen mehr. Und bei den Jüngeren sollte es eben nicht so sein, dass die Älteren in Richtung Rückständigkeit abstempeln oder eben völlig ungeeignet für digitale Themen. Das braucht eben einen gewissen Respekt. Und ein weiterer Punkt ist das gezielte Lernen voneinander von den Generationen. Wir kennen ja im Bereich der Personalentwicklung das sogenannte Reverse Mentoring. Das ist ein Verfahren, was die althergebrachten Modelle, wo die Älteren sozusagen die Jüngeren unterstützen, anleiten und die Erfahrungen weitergeben, wo man das auf den Kopf stellt. Und bei bestimmten Dingen, wo die Jüngeren halt nachweislich häufig stärker und besser unterwegs sind, wie zum Beispiel digitale Kommunikationsform, KI oder schlichte Anwendungen in Excel oder dergleichen in den Systemen, die üblicherweise verwendet werden, wo die Jüngeren da eben teilweise weiter sind und den Älteren helfen können. Also diese Kombination aus klassischem Mentoring und Reverse Mentoring kann eben sehr hilfreich sein, um auch den Hinweis zu fördern und auch um die Generationen stärker beieinander zu bringen und, ich sag mal, zu öffnen für eine gute Zusammenarbeit miteinander.
Herr Trott, möchten Sie was ergänzen? Wie denken Sie darüber?
Ich denke da recht ähnlich. Sie hatten da explizit das Thema Generation angesprochen und man hat auch mal gehört, ist das so, die Generation empfindlich. Wir haben ein ganz tolles Bild eigentlich von dieser Generation und man muss, glaube ich, einfach auch im Kopf behalten, das ist eine enorme Krisenlast, da gibt es einen permanenten Leistungsdruck, enorme Unsicherheit durch KI, Inflation, geopolitische Krisen. Und das sind junge Menschen, die sind aber gleichzeitig Early Adopter oder Digital Natives oder KI Natives. Und in der Kombination mit Erfahrung, sprich eine Zusammenarbeit von jüngeren und erfahreneren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt ein ganz, ganz anderes und ich glaube sehr wertvolles Zusammenspiel, ob das darum geht, eine Kultur aufzubauen, bei der Werte, das unterschreibe ich total, eine Riesenrolle spielen und die dürfen nicht nur an der Wand hängen, die müssen gelebt werden. Aber es geht nicht nur um die Kultur. Ich glaube auch die Betreuung von Kunden, die Ausarbeitung einer Strategie sind so viel stärker und können so viel mehr bieten in der Zusammenarbeit. Und tatsächlich habe ich auch den Eindruck, es gibt einen gewissen Respekt vor dem Alter. Und ich glaube, es gibt genauso umgekehrt auch eine Offenheit für junge Menschen in Betrieben. Und die sollte es auch geben, meines Erachtens. Und ich halte das für enorm wichtig. Nicht nur, aber gerade auch in den Branchen, in denen wir tätig sind und in den Gesprächen, die ich mitbekomme, intern als auch bei unserer Kundschaft.
Herr König, Sie haben gerade schon angesprochen, diesen enormen Erfahrungsschatz und auch die Kundenbeziehungen, die ja ältere Mitarbeiter häufig haben, gerade in Baustofffachhandel, aber auch in Baumärkten. Wie gelingt es denn, dieses Wissen weiterzugeben vor dem Hintergrund, dass ja demnächst sehr viele Babyboomer in Rente gehen?
Die Situation ist natürlich problematisch, weil eben so viele Babyboomer in Rente gehen und weil in der Regel viel Erfahrungswissen da ist, was übergeben werden will und was ich so wahrnehme, auch weil in vielen Firmen die Rahmenbedingungen dafür nicht gesetzt sind. Das heißt, es gibt keinen strukturierten Prozess, wie man Wissen überträgt. Es gibt kein System, wie man das macht. Möglichkeiten gibt es, ich sag mal, in digitaler Form schon dazu. Vielleicht kann man ja auch die Gen Z dazu einladen, solche Systeme tatsächlich mit zu installieren. Generell ist es ja so, dass dieses Wissen, was da abfließt, ein unterschätztes Risiko ist, weil es ein leiser Prozess ist. Der ist nicht so wirklich greifbar. Der ist auch erst zu sehen, wenn sozusagen die Erfahrungsträger dann weg sind und sich dann Löcher auftun. Die Firmen verlieren Kundenwissen, die Firmen verlieren Lieferantenwissen, Produktwissen. Das ist ein Riesenthema. Es geht auch um Problemlösungsfähigkeit und es geht auch darum, sozusagen die tiefe Erkenntnis zu haben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Alles das geht sozusagen verloren. Und natürlich auch die älteren Generationen, die jetzt vielleicht ausscheiden, haben diese Erfahrung sich angeeignet. Da ist auch Wissen dabei, was aus Fehlern entsprungen ist. Auch ein wichtiger Punkt. Im Unternehmen sollten Fehler, die gemacht wurden, am besten nicht nochmal gemacht werden, dann durch eine andere Generation, nur weil die nicht um die Lösung wissen. Also das ist eine ganz entscheidende Sache. Und wie kann die Unternehmen da rangehen? Also als erstes ist, glaube ich, erstmal wichtig zu identifizieren, wo das kritische Wissen sitzt, bei welchen Personen das kritische Wissen sitzt. Dann ist es wichtig, welche Kundenbeziehungen tatsächlich stark von einzelnen Mitarbeitenden abhängen oder auch zu wissen, welche Prozesse eigentlich nur mit bestimmten Personen funktionieren, die eine entsprechende Erfahrung haben in diesem Prozess. Und dazu braucht es natürlich analytische Fähigkeiten im Unternehmen. Es braucht Fähigkeiten der Prozessorganisation. Es braucht geeignete Formate, mit denen Wissen erstmal eruiert wird, gemäß diesen Dingen, die ich gerade erklärt habe, aber auch, indem man dann Möglichkeiten schafft, das Wissen tatsächlich zu speichern und zu übertragen. Und ich denke mal, gerade die künstliche Intelligenz bietet uns da allerlei Möglichkeiten, weil man nie dann sozusagen nicht nur mit dem Erfahrungswissen in den Firmen aufladen kann, sondern auch das Wissen, was sozusagen sonst noch existiert, dazu holt. Und dann kriegt man so eine breite Schwarmintelligenz, die das Ganze natürlich nochmal nach vorne bringt, verstärkt in der Breite wie in der Tiefe eben auch.
Herr König, ich würde gerne noch mal kurz ein Beispiel bringen, das ich in meiner letzten Recherche hatte. Da ging es darum, dass ein Unternehmen, ein Baumarkt, eigentlich das war so eine Art Pilotprojekt, dass, wie man sagte, um die Nachfolgeregelung sinnvoll zu gestalten und das Wissen auch direkt zu übertragen, ging der ältere Mitarbeiter in ein Teilzeitmodell und gewährte dann dem, der vermeintlich jetzt künftig nachfolgen sollte, quasi so konnten die beiden wie ein Tandem sozusagen diese Position ausfüllen. Fand ich sehr gelungen, weil eben halt dann in direktem Kontakt das Wissen weitergegeben wird. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich halte das auch grundsätzlich für einen sehr guten Ansatz. Wir haben ja die Situation, dass in sehr großen Unternehmen oder größeren Unternehmen auch noch Leute in Vorruhestand geschickt werden, da wo ich mich bewege, also im klassischen Mittelstand, sehr familiengeführt, erlebe ich das eher selten. Ja, die älteren Erfahrenen bleiben, wenn sie gesund sind, bis zum letzten Tag, wenn es irgendwie geht, weil man natürlich mit ihnen zusammenarbeiten möchte und die Erfahrungen und den Wissensschatz, den sie haben, auch gerne nutzen möchte. Aber ich glaube, es geht genau in diese Richtung, dass man neue Modelle findet, dass man schaut, wie man die Erfahreneren unterbringen kann. Und das ist in allererster Linie aus meiner Sicht, so wie Sie es auch gerade an Ihrem Beispiel beschrieben haben, eine Frage der Rolle. Die Rollen müssen sich verändern. Die Jüngeren müssen sozusagen an die vordere Front treten. Die Älteren treten etwas zurück. Sie übernehmen Rollen, die dann altersgerecht sind, die dann gerecht werden eben dem Zeitvorrat, den sie auch im Unternehmen noch verbringen können oder verbringen wollen. Und da bieten sich natürlich Mentorenrollen an, Trainerrollen an, Ansprechpartner noch zu bleiben für bestimmte Schlüsselkunden, wenn das so wichtig ist, aus der Perspektive in Projekten zu unterstützen. Oder das Thema Einarbeitungspaten. Ja, schauen wir mal in die Firmen, wie viele haben kein vernünftiges Onboarding. Und das Onboarding lebt aus meiner Perspektive jedenfalls sehr, sehr stark aus dem Thema Einarbeitungspate. Also Menschen, die mit einem hohen Erfahrungsschatz und einer Seniorität versehen sind und sozusagen den Weg freimachen im Unternehmen für junge Leute, die anfangen. Auch das ist ein Thema, was nicht unbedingt ein Fulltime-Job ist, wo man aber sich als erfahrene Person im Unternehmen noch sehr, sehr gut einbringen kann und eine sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten kann und nicht jeden Tag von morgens bis abends im Hause bleiben muss. Also das kann man sehr gut skalieren. Das sind gute Jobs, denke ich mal, für die allmählich in Ruhestand gehende Generation.
Ja, wir haben ja jetzt an dem Beispiel 10 Jobs sehr schön gesehen, wie es eben halt klappen kann, Arbeitskräfte zu vermitteln. Mir scheint es eigentlich so, dass junge Generationen eben vor allem auch den Faktor Kreativität sehr schätzen. Wie wichtig ist es, die Frage geht an Sie beide, dass das eben halt auch ein Stückchen mit darin vorkommt? Also ich habe jetzt erstmal den Eindruck, Herr Trott, dass das grundsätzlich bei Ihrer Art der Jobs nicht so gefragt ist, aber ich kann mich auch täuschen.
Ist eine spannende Frage und ich glaube, es ist tatsächlich wichtiger als je zuvor. Und ich glaube, dass tatsächlich, also gerade für uns als Unternehmen, wir sind natürlich, also wir Wir haben über die Jahre unsere Technologie aufgebaut. Wir haben alle die letzten 2-3 Jahre mitbekommen und insbesondere im letzten halben Jahr mitbekommen, wie zunehmend KI in aller Munde ist. Es geht darüber, dass Jobs wegfallen, Jobs ersetzt werden und Roboter und künstliche Intelligenz im Grunde der Job von morgen sind und die Arbeitswelt sich drastisch verändert. Meine Überzeugung ist, dass gerade in dieser Welt der menschliche Teil, die Kreativität, enorm wichtig sind und immer wichtiger werden. Und tatsächlich geht es auch um die einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Jobs, die Hilfstätigkeiten, die Arbeiten, die vielleicht nicht direkt im persönlichen, in der persönlichen Zusammenarbeit liegen. Tatsächlich ist auch eine einfache Beratung in einem Markt, kann sehr gut oder kann sehr schlecht sein. Und ganz oft sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und wir haben auch da gesehen, dass wir penibel darauf achten müssen und es enorm wichtig ist, mit was für einer Einstellung man sich morgens am Arbeitsplatz einfindet. Und das kennt auch jeder von uns. Das macht einen großen Unterschied, wie man begrüßt wird oder ob einem jemand die Tür aufhält oder nicht. Das sind diese Kleinigkeiten. Und letztendlich sind wir in einem, ja, man würde sagen, so People's Business, ja, es geht tatsächlich um Menschen. Und ich glaube, dass diese Menschlichkeit noch nie so wichtig war wie heutzutage. Ich glaube auch tatsächlich, dass Bewerber und Bewerberinnen, und das ist ja auch einer der Inhalte, beziehungsweise ist eins der Ergebnisse unserer Studie, so stark wie nie zuvor auf Menschlichkeit schauen. Und mit Menschlichkeit meine ich nicht Wirtschaftlichkeit oder ne, das Gegenteil davon ist nicht die Wirtschaftlichkeit oder das Gegenteil ist nicht nur harte Zahlen, sondern Menschlichkeit heißt vor allen Dingen auch eine gewisse Überzeugung für das Unternehmen, für das ich arbeite, für das Produkt, das ich verkaufe, für das Team, mit dem ich mich zusammentue. Und vielleicht war das mal recht inflationär. Heute ist es, glaube ich, wichtiger denn je zuvor für Unternehmen, um die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und umgekehrt für Bewerber, um sich den richtigen Arbeitsplatz auszusuchen. Und wir sind da intern bei Zenjob vorderster Front immer wieder und wieder. Wir haben 4 Werte, die haben wir seit Tag 1. Und diese 4 Werte, die berücksichtigen wir in jedem Bewerbungsgespräch. Wir haben regelmäßig Performance-Gespräche, Feedback-Gespräche. Und das ist enorm wichtig für uns, diesen Kompass zu haben und darauf zu achten, dass alle da in dieselbe Richtung schauen und denken. Und das sehr oft wird das, glaube ich, auf die leichte Schulter genommen oder es wird verwechselt mit, ja, ich will nicht sagen NGO, aber mit einer Denke, die viel zu wenig wirtschaftlich ist. Und ich glaube nicht, dass das eine Gegensätzlichkeit ist. Und man sieht das auch, dass sehr erfolgreiche Unternehmen in der Regel eine sehr, vielleicht taffe, aber sehr starke und deutsche Kultur haben und dass der Mensch da im Mittelpunkt steht und meines Erachtens auch stehen muss.
Ja, König, haben Sie zu dem Thema Kreativität noch eine Meinung?
Ja, Kreativität hat natürlich in Unternehmen und auch im Bereich der Arbeit mit Menschen eine besondere Bedeutung und hat auch unterschiedliche Facetten. Ich will vielleicht noch mal kurz auf das Thema Kreativität bei der Ansprache der Bewerber eingehen. Ja, also ich denke mal, wir sollten da uns vergegenwärtigen, dass es am Ende auch da um Ehrlichkeit und um Wahrhaftigkeit geht, weil die jungen Leute natürlich relativ schnell hinter die Kulissen gucken, wenn da eine schöne digitale Landschaft sich auftut, aber dahinter ist da nichts. Also insofern ersetzt Kreativität aus meiner Sicht nicht die Grundlagen. Viele Unternehmen suchen ja natürlich immer noch mit den Methoden von gestern, nicht den Menschen von morgen. Das funktioniert, glaube ich, auch immer schlechter. Dann eine Sache, auf der anderen Seite, wenn man sich dann Onboarding-Prozesse anguckt, die Bewerberinnen und Bewerber erwarten natürlich sehr schnell, dass reagiert wird, dass Abstimmungsprozesse für Personal nicht ewig in den Firmen dauern. Sie erwarten, dass es einen guten, transparenten Onboarding-Prozess gibt, wo man auch wirklich im Unternehmen ankommt. Und sie erwarten vom Unternehmen tatsächlich, dass eine gewisse Relevanz da ist, ne? dass die Unternehmen klar machen, warum es sich lohnt, dort zu arbeiten, was man dort lernen kann, wie man sich dort weiterentwickeln kann, wie flexibel man im Unternehmen ist, auch wie sicher der Arbeitsplatz ist und wie sinnvoll. Das sind, glaube ich, alles so Themen, die aus der Tuna-Welt, die vorhin schon beschrieben worden ist, resultieren. Und da kann ein gut geführtes Unternehmen mit einer guten Unternehmenskultur dann da, denke ich mal, eine gute Heimstätte für junge Leute sein, Und das muss man natürlich nach vorne stellen. Das muss man allerdings auch leben. Und das muss auch tatsächlich vorhanden sein. Denn relativ schnell zum Bemerken von den jungen Leuten, aha, das ist jetzt schon, das ist Wahrheit. Und ja, da geht es wirklich tatsächlich um Authentizität an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz, wenn es um die Suche geht und die Bedeutung von Kreativität bei der Suche.
Werbung. Bei unserer Themenmarke Maus dreht sich alles um modulares und serielles Bauen und Sanieren. Projektberichte, Interviews, Markttrends und technische Informationen. Das Thema interessiert Sie auch? Jetzt vorbeischauen und unsere Angebote entdecken auf www.modular-seriell.de.
Ich würde noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Ich höre das ja auch immer wieder, wenn ich in Baumärkten bin, von den Entscheidern, die ganz klar sagen, ja, wir haben Fachkräftemangel, aber definitiv ist es nicht so, dass wir über mittels Digitalisierung und KI-Tools die Arbeitsplätze quasi einsparen. Das ist nicht der Weg. Und es gibt eine Koexistenz zwischen beiden Seiten und das ist das, was wir verfolgen. Wie ist da Ihre Ansicht?
Dass man per se, glaube ich, ein bisschen die Perspektive wechseln kann, KI als Teil von Technologie versteht und in der Regel Technologie Weiterentwicklung ist und tatsächlich den Arbeitsmarkt natürlich auch betrifft und sich der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft sich weiterentwickeln. Und letztendlich wird es vermutlich auch dazu kommen, dass manche Stellen und Rollen wegfallen. An anderer Stelle glaube ich zum einen, dass dadurch Rollen entstehen und das ist auch ganz wichtig, die Wertschätzung und Wichtigkeit von manchen Rollen steigen wird gegenüber anderen Rollen. Es geht auch darum, dass Qualifikationen noch eine neue Einschätzung erfahren. Eine Person, die einen Job macht und machen kann mit der Nutzung von KI, wird bevorzugt werden gegenüber einer Person, die keine KI einsetzt. Egal in welchem Bereich ich arbeite, ob das in der Kundenbetreuung ist, ob das im Vertrieb ist, dann werde ich vermutlich nicht durch KI ersetzt, sondern durch eine Person, die KI beherrscht, ersetzt. So. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt. Und das ist an sich ja nichts Neues. Das ist auch vor 20 und vor 15 und vor 10 Jahren so gewesen. Und es wird immer wieder technologische Neuerungen geben. Und es geht darum, diese technologischen Neuerungen ja nicht an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern sich anzueignen und auch zu nutzen. Das ist für mich der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, oder der zweite Punkt, den ich gerne machen möchte, ist, ich bin fest davon überzeugt, dass tatsächlich gewisse Tätigkeiten wegfallen werden, ja, aber eben andere Tätigkeiten umso wichtiger werden. Und für uns spielt das eine ganz große Rolle, gerade auch, wenn es um den Verkauf geht, gerade auch, wenn es um den Handel geht, dann spielt es umso mehr eine Rolle, wie gehe ich denn mit der Kundschaft um? Wie sehr lasse ich mich denn auf eine Frage ein? Wie gut kann ich denn verkaufen? Es wird viele Tätigkeiten geben, die ich heute mache, die können von der KI, die können von Robotern übernommen werden. Und das ist natürlich ganz gut, weil das setzt Kräfte frei, das setzt Zeit frei, die ich anderweitig im Sinne des Unternehmens einsetzen kann und einbringen kann. So schaue ich darauf und ich glaube, dass wir da auch tatsächlich am Anfang einer unglaublich spannenden und guten Zeit stehen und würde das nicht so verschreien, wobei man natürlich die Sorgen ernst nehmen muss und es natürlich berechtigt ist, dass es einen enormen Wandel gerade auslöst.
Sehen Sie das auch so, Herr König?
Also ich sehe das ähnlich. Wir stehen vor einem Strukturwandel, das ist ganz klar. Da wird sich vieles verändern, aber es wird darauf ankommen, dass diejenigen, die sozusagen in diesem Strukturwandel mit dem Fluss schwimmen wollen, eben mit anderen Anforderungsprofilen versehen sein werden. Sie müssen sich verändern, sie müssen die Qualifikation verändern. Da gibt es, denke ich mal, mannigfach Möglichkeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird ja häufig die Frage gestellt, ist denn der Fachkräftemangel durch KI sozusagen zu lösen? Ist das nicht ein automatischer Prozess? Ich glaube das nicht. Erstens, weil dieser Strukturwandel ja vollzogen werden muss und der wird ja mit Menschen vollzogen, logischerweise. Auf der anderen Seite sehe ich auch in der Beratungspraxis häufig das Thema der Fragestellung der Prozesse. Ja, wie stark ist eigentlich die Prozessdenke in den Firmen? Wie gut sind die Firmen im Bereich der Prozessorganisation? Und man kann ja mit Digitalisierung, mit KI und anderen Dingen nicht automatisch die Dinge verbessern, sondern wenn sie schlechte Prozesse haben und die digitalisieren, dann haben sie am Ende digitalisierte schlechte Prozesse. Kommt noch nichts bei raus, sondern der Schlüssel liegt in der Prozessveränderung. Das ist sicherlich hart, aber das ist die Realität in Unternehmen. Ich glaube, dass es sogar tendenziell mehr Zeit geben wird zukünftig, um in der persönlichen Kundenansprache zu sein, weil wenn es richtig organisiert wird und die digitalen Instrumente richtig eingesetzt werden, dazu kommen wird, dass Routinetätigkeiten wegfallen, dass Informationen schneller verfügbar werden. Das wird zur Mitarbeiterentlastung führen. Diese Zeit, die dann gewonnen wird, die kann man tatsächlich dann doch einsetzen, um am Point of Sale mit den Kunden stärker in der Kommunikation zu sein, sich auszutauschen. Und man kriegt dabei noch den Effekt, dass die Prozesse dann schneller werden, die digitalisiert werden, wertschöpfender werden und man insgesamt tatsächlich sogar auch Zeit spart und Produktivitätsgewinne bekommt. Also aus meiner Sicht steckt da in den Firmen erstmal ein großes Produktivitätspotenzial und nicht nur für Produktivitätsverbesserungen im klassischen Sinne, sondern auch für Qualitätsverbesserungen. Und da gibt es dann noch Wachstumschancen und eigentlich mehr Zeit zum Verkaufen und mehr Zeit für den Kunden. Und das kann im Handel nur gut sein.
Ja, es war ein sehr spannendes Gespräch mit vielen neuen Infos und vor allen Dingen, wie ich finde, auch sehr praktischen Tipps, wie man denn nur mit der Gen Z umgeht, sondern auch den Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, schalten Sie doch bald wieder ein bei Handel im Ohr. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Das war's für heute. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren oder uns ein Feedback schreiben. Und hören Sie gerne auch in die älteren Folgen rein. Diese sind immer noch aktuell.